Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur 6. Folge der 5. Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal.
Und ich bin auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler im Bunde. 6. Folge, das heißt, bei unserem Weg durch die Matthäus-Erzählung der Passionsgeschichte sind wir am Kreuz angekommen. Wir erzählen in dieser Folge die Kreuzigung Jesu neu und anders.
Das Interessante ist ja, dass wir bei unseren Erzählungen oft in Leerstellen hineingehen, die uns die Texte bieten. Und das Interessante bei der Kreuzigung ist, dass sie das zentrale Ereignis unseres christlichen Glaubens ist, zusammen mit der Auferstehung. Sie wird aber in den Evangelien äußerst diskret geschildert. Der Matthäus schreibt zum Beispiel nur, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Noch nicht mal so ein richtig echter Nebensatz. Im Original ist das so eine Partizipialkonstruktion. Aber es reicht, dass er andeutet, sie kreuzigten ihn oder er wurde gekreuzigt. Da wusste jeder, was Bescheid war. Ähnlich auch bei der Geißelung. Also eine äußerst diskrete, vorsichtige Schilderung. Offenkundig ging es gar nicht darum, das Leiden als solches so sehr in den Vordergrund zu stellen. Das war jedem ohnehin klar, was da passierte. Sondern es geht um die Tatsache, dass Jesus überhaupt gekreuzigt ist. Er stirbt den Tod der Gottverlassenen. Und bei der Auferstehung, das ist das, was wir beim nächsten Mal erzählen werden, muss man sich ja die Frage stellen, wie kann das überhaupt sein? Ich will jetzt noch nicht spoilern, aber eine Auferstehung von den Toten kann nur Gott gewirkt sein. Der Gottverlassen Sterbende wird von Gott gerettet. Ein Paradox, und dieses Paradox ist die Basis des christlichen Glaubens. Von daher sind wir heute tatsächlich im Zentrum unseres christlichen Glaubens angekommen, Till.
Auch wenn Matthäus und die Evangelisten nicht ausführlich berichten über das Leid der Kreuzigung, werden wir sicherlich nachher noch darüber reden, was genau Kreuzigung bedeutet und im damaligen Kontext bedeutete. Ich will noch auf eine andere Leerstelle hinweisen, die ich sehr, sehr spannend fand. Es ist ja bei Matthäus eine Besonderheit, dass Jesus mit einem Psalmwort auf den Lippen stirbt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Ende steht ein Fragezeichen. Der Erzähler sagt uns, da steht diese Frage eines Beters der Psalme, der sagt, wo ist mein Gott? Gottverlassenheit am Kreuz. Eine unglaublich starke Aussage, dass der, den wir als Gottes Sohn glauben, da in der Stunde seines Todes, anscheinend sagt Gott, wo bist du denn? Und man findet ganz oft, auch in Kommentaren, diese Feststellung, ja, der Erzähler möchte nur andeuten, dass Jesus angefangen hat, diesen Psalm zu beten und am Ende natürlich bis zum Tod, bis zum Ende des Psalms gekommen ist und bis zum großen Lobpreis. Aber am Kreuz selbst, erzählt uns Matthäus, steht nur diese Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich finde, diese Frage ist auch eine Frage an uns, das ist eine Frage an den Text. Was wird damit ausgesagt? Was bedeutet das denn? Allein das ist schon eine spannende Frage, die es lohnt, zu füllen mit neuen Antworten.
Also ich glaube schon auch, dass Jesus möglicherweise tatsächlich den ganzen Psalm gebetet hat. Ist übrigens eine interessante Erzähltechnik, die wir Neutestamentler als Schriftecho bezeichnen. Man triggert im Prinzip, machen die neutestamentlichen Schriftersteller häufiger, man triggert nur einen Teil des Textes an. Man kann das zum Beispiel mal nachvollziehen, was das heißt, wenn ich sagen würde, Herr Rebeck von Rebeck, dann wissen die, die einigermaßen klassisch gebildet sind, haben sofort einen Birnengeschmack auf der Zunge. Das ist so Schriftecho, es genügen wenige Worte, um ein ganzes Universum zum Klingen zu bringen oder Walle, Walle, Wasser gehe und wer den Zauberlehrling noch kann, kann jetzt direkt weitererzählen. Das passiert hier wahrscheinlich, dass man Jesus nur den Beginn von Psalm 22 in den Mund legt, und er den ganzen Psalm gebetet hat. Aber das tut eigentlich textintern gar nicht zur Sache, weil dieser Schrei der Gottverlassenheit ja so sehr zentral ist. Der passt ja genau zum Tod am Kreuz. Es ist der Tod der Gottverlassenheit. Wenn wenig später dann auch noch seine Gegner ihn da verhöhnen werden, wenn du doch der König der Juden bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Anderen hast du geholfen, dir selbst kannst du nicht helfen. Dann wird genau diese, ja, das ist schon mehr als Einsamkeit, ja, auf den Punkt gebracht. Und von daher schließt dieses Psalmzitat, das eine schließt das andere schlicht und ergreifend gar nicht aus. Dieser Schrei am Kreuz. Und ich muss gestehen, wenn ich das Karfreitag höre oder am Palmsonntag höre, in den Passionserzählungen, die ja dann bei uns in der Liturgie, in der römisch-katholischen Liturgie ja auf diese beiden Tage immer so ein bisschen verteilt sind. Und dann höre ich, weil ja da interessanterweise auch das Hebräische dann im Text eingewoben ist. Und dann höre ich, wenn der Christussprecher, meistens der Priester, sagt, Elohi, Elohi, Lama Sabachthani. Ja, genau so wird es gewesen sein, Till. So wird das gesagt haben. Nein, das ist ein Schrei, das ist etwas, was aus der Tiefste der Seele dieser Ruf nach Gott, wo bist du denn jetzt? Hilf mir doch, ne? Nach draußen dringt. Ja.
Ich kenne da auch diese komische Art des Vorlesen und denke mir manchmal, die lesen das vor, als würde da vorne ein alter Mönch in seinen letzten Tagen im Chorgestühl sitzen und nochmal diesen Psalm beten. Ja. Aber es ist ein Todesschrei. Es ist ein Todesschrei.
Ja, dann danach müsste, also wenn es so gewesen wäre, wie es auch vorgetragen wird, müsste da stehen, danach schlief Jesus sanft ein. Wie gesagt, die Evangelisten sind sehr dezent und diskret in der Schilderung. Sie mussten es auch gar nicht ausführlich schildern, weil jedem Jahr damals den Erstadressatinnen und Adressaten den standen Kreuze vor Augen. Teilweise waren Straßen gesäumt, ne? Als die Juden den Krieg gegen Rom verloren hatten, heißt es, dass von Jerusalem bis Jericho die Straße von Kreuzen gesäumt war. Man sah das Leiden, man musste das gar nicht weiter eskalieren oder erzählerisch eskalieren. Und gleichzeitig steckt in der Diskretion auch in meinen Augen noch eine Botschaft, es geht gar nicht um die Masse des Leidens, denn das ist ja auch merkwürdig. So ein Tod am Kreuz konnte sich über Tage hinziehen. Das gehörte zur Perfidie dieser Hinrichtungsart, dass eine öffentliche Demütigung war. Und wir lesen in den Evangelien, nach 6 Stunden war Jesus tot. Um 9 Uhr, also zur 3. Stunde wird er gekreuzigt und zur 9. Stunde ist er tot. Ja, also 6 Stunden. Da leben die beiden mit ihm gekreuzigt noch. Die haben also effektiv länger gelitten, zumal man denen ja noch die Beine zerschlagen wird. Und ich habe das mal irgendwann in der Bibelliturgie-Schule, du kennst sie, als ich über die Passionsberichte erzählt habe, gesagt, da kriegte ich empörten Widerspruch von einer älteren Dame. Aber er hat doch unsere ganzen Sünden getragen. Der muss also massenmäßig richtig gelitten haben. Ja, das ist ja schon eine Deutung. Aber das Interessante ist, dass die Schilderung der Evangelisten rein, was die, das ist natürlich total zynisch, was ich jetzt sage, das ist mir klar, ja, rein was die Masse, die Quantität des Leidens Jesu angeht, hat Gott ein Einsehen mit ihm gehabt. Er hat ihn relativ schnell zu sich geholt. Also der Ruf, Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist in einer gewissen Weise, wie gesagt, Zynismus im Quadrat, erhört worden. Es geht offenkundig nicht um die Masse des Leidens. Die gesamte Erzählstruktur der Evangelisten geht darauf hinaus. Es geht nicht um die Quantität des Leidens, es geht darum, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist das, worum es geht. Das ist ja schon schlimm genug. Und es ist der Tod der Gottverlassenheit, der Tod des Verfluchtseins. Und eigentlich ist das Scheitern in Perfektion.
Man könnte es nebenbei jetzt auch ein bisschen überzogen zuspitzen. Und das ist nicht Teil meiner Neuerzählung nachher. Aber man könnte auch einfach sagen, ja, Jesus war halt ein guter Jude und wusste, dass er vor dem Schabbat zur Ruhe gelegt werden musste. Aber bevor wir jetzt weiter sprachlich über die Stränge schlagen, lieber machen wir das, wofür dieser Podcast da ist. Und wir hören jetzt in einem ersten Schritt, Werner, deine Neuerzählung, beziehungsweise das ist ja bei dieser, in dieser Staffel deine Ermittlungen. Und wir freuen uns, was Homikros uns heute ermitteln wird.
Ja, ob man sich darüber freuen kann, das werden wir sehen, denn wir reden ja über die Kreuzigung. Und der Homikros, der ist tief, tief eingestiegen und hat versucht herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Weil diese Diskretion, mit der die Evangelisten davor gehen, natürlich jede Menge Leerstellen für uns hinterlassen. Wir machen heute aus dem Kreuz, da beschwert er sich vielleicht auch drüber, aus dem Kreuz ein Schmuckstück und regen uns darüber auf, wenn Kreuze in Gerichtssälen abgehängt werden sollen. Dabei haben die Kläger oft recht. Es ist ein furchtbares Marterwerkzeug, wie Homikros gleich herausfinden wird. Da bin ich wieder. Mein Name ist Mikros, Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Pilatus hatte Jesus also wieder besseres Wissen zum Tod am Kreuz verurteilt. Die Dinge nahmen nun ihren Lauf. Die Evangelien schildern die Vorgänge, die eigentlich feststanden, behutsam. Sie reden von der Verspottung Jesu durch die Soldaten und schreiben lapidar, dass er gekreuzigt wurde. Viele Worte mussten sie seinerzeit nicht machen. Man wusste, was das heißt. Und man wusste, wie groß die Qualen waren. Man wusste, warum es im Buch Deuteronomium heißt, ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Aber wisst ihr es auch, ihr, die ihr im Kreuz ein religiöses Zeichen, ja sogar ein Schmuckstück seht? Ich, Dynatos Machitis Mikros, werde für euch ermitteln. Und dazu muss ich die Gefilde des Neuen Testamentes kurz verlassen. Der römische Philosoph und Politiker Marcus Tullius Cicero kommt in seinen Reden gegen Ferres auf einen Mann zu sprechen, der, obschon römischer Bürger, gekreuzigt wurde. Er schreibt: Dies sagst du selbst, Ferres, dies gestehst du, dass jener geschrien habe, er sei ein römischer Bürger. Bei dir hat der Name des Bürgerrechts nicht einmal so viel gegolten, dass er irgendeinen Zweifel am Kreuz, dass er wenigstens irgendeinen kleinen Aufschub der grausamsten und scheußlichsten Hinrichtung hätte bewirken können. Die Grausamkeit des Kreuzestodes sollten römischen Bürgern erspart bleiben. Wer römischer Bürger war, hatte Anrecht, wenn er schon zum Tode verurteilt wurde, auf Enthauptung. Dazu konnte er an den Kaiser appellieren, so wie Paulus es nach den Schilderungen des Lukas in der Apostelgeschichte tat. Wie grausam der Tod war, lässt der römische Philosoph und Politiker Lucius Aeneas Seneca, ein Zeitgenosse des Paulus, erahnen, der in einer Trostschrift an Martia, die Tochter des Historikers Cremutius Cordus, der über den Sadismus der Henker zu berichten weiß, schreibt: Dort erblicke ich Marterhölzer, und zwar nicht von einer Art, sondern von dem einen so, von dem anderen anders gebildet. Einige hingen die Leute mit zur Erde gekehrtem Kopfe auf, andere trieben den Pfahl durch Schamteile, andere dehnten die Arme am Galgen aus. Ich sehe Folterseile, ich sehe Geißelhiebe und dass man besondere Maschinen für jedes einzelne Glied und Gelenk erfunden hat, aber ich sehe auch den Tod. Dort sind blutdürstige Feinde, übermütige Bürger, aber ich sehe dort auch den Tod. Der Tod am Kreuz bedeutete eine Demütigung über den Tod hinaus. Das Sterben konnte sich über Tage hinziehen. Die Perser hatten diese Hinrichtungsart erfunden. Die Römer hatten das Sterben am Kreuz sadistisch perfektioniert. Der Tod am Kreuz sollte abschrecken. Einen Einblick gibt uns Flavius Josephus, der in seinem Bericht über den jüdischen Krieg von einer drohenden Kreuzigung schreibt: Der römische Feldherr ließ nun dem Gefangenen die Kleider ausziehen und ihn an einer von der ganzen Stadt aus sehr gut sichtbaren Stelle mit Geißelhieben zerfleischen. Ein Anblick, der den Juden dermaßen das Herz zerriss, dass die ganze Einwohnerschaft vor Mitleid aufschrie und einen Jammer schlug, als wäre schon die ganze Stadt und nicht etwa bloß ein einziger Mann verloren. Kaum hatte der schlaue Bassus das heraus, als er aus diesem Mitleid eine Schlinge für die Feinde zu machen beschloss. Er wollte nämlich ihr eigenstes großes Herzeleid sozusagen auf die Folter spannen, um sie zu zwingen, für die Begnadigung des Jünglings ihm die Festung auszuliefern, was ihm auch nur zu gut gelang. Er ließ zu diesem Zwecke ein Kreuz in die Erde einrammen. Offenbar sollte Eleazar sofort daran aufgehängt werden. Als die Leute auf der Festung diese Vorbereitungen sahen, schnitt es ihnen noch tiefer in die Seele und sie erhoben ein durchdringendes Jammergeschrei: Das ist zu viel! Das ist zu viel! Hier deutet sich das ganze Drama an. Den Delinquenten wurden die Kleider vom Leib gerissen, sie starben nackt und öffentlich. Der Kreuzigung ging standardmäßig eine Geißelung voraus. Die 40 Hiebe wurden mit dem Flagrum, einer Peitsche aus Lederriemen, ausgeführt, an deren Ende Blei und Knochenstücke tiefe Verletzungen verursachten. Nicht wenige überlebten schon diese Tortur nicht. Da dem Sadismus keine Grenzen gesetzt waren, ist nicht auszuschließen, dass es mehr als 40 Hiebe sein konnten. Wenn es bei der Verurteilung hieß, Ibis in crucem, du wirst ans Kreuz gehen, war die Menschlichkeit schon in den Dreck getreten. Die Delinquenten waren Spott und Willkür der Henker überlassen. Dazu gehörten wohl nicht selten auch sexuelle Übergriffe. Nach diesem Blick in die sadistische Grausamkeit, die aus den römischen Quellen ausscheint, kann ich, Dynatos Machitis Mikros, erahnen, welche Gnadenlosigkeit im Tod am Kreuz liegt. In der Zeit der römischen Cäsaren hatte sich eine Methode aus 4 Schritten etabliert. Zuerst wurden die Verurteilten vollständig entkleidet und öffentlich gegeißelt. Dann legte man ihnen das Patibulum, den Querbalken, auf. Diesen mussten sie zum Hinrichtungsplatz tragen. Dort stand der Stipes, der senkrechte Balken. Dieser hatte oben einen Zapfen, der zu einer Aussparung des Patibulums passte. An der Hinrichtungsstätte wurden die Körper der Delinquenten an das Patibulum gebunden, nicht selten auch genagelt. Die Nägel trieb man dabei durch die Handgelenke, nicht durch die Handflächen, da das Körpergewicht sonst zum Ausreißen führen würde. So zog man die Delinquenten mit dem Patibulum am Stipes hoch und band oder nagelte dann die Füße an den Fersen fest. Der Schmerz muss unerträglich gewesen sein. Der Tod konnte sich hinziehen. Die Schmerzen in den Fersen führten dazu, dass man sich hängen lässt, um sie zu entlasten. Das aber führt durch den eingeengten Brustkorb zu Erstickungssymptomen, sodass sich die Delinquenten unwillkürlich aufrichten. Eine Tortur, die sich lange hinziehen konnte, manchmal sogar Tage. Die Römer hatten in ihrem Sadismus die Quälerei perfide perfektioniert. Nicht selten brachten sie am Stipes eine schräge Sitzfläche, das Sedile, an, auf der sich die Todgeweihten Entlastung ersehnten, aber immer wieder herunterrutschten. Drohte ein Delinquent ohnmächtig zu werden, reichte man ihm mit Essig vermischte Galle, um ihn wieder aufzuwecken. Die Qual war unerträglich. Der Tod trat schließlich durch Kreislaufkollaps oder Ersticken ein. Es konnte allerdings Tage dauern. Wenn man ihn beschleunigen wollte, zerbrach man den Verurteilten mit Eisenkeulen die Schienbeine, sodass sie sich nicht mehr hochdrücken konnten. Der Tod trat dann schnell durch Ersticken ein. Die Leichen aber ließ man, wenn man sie nicht in namenlosen Massengräbern verscharrte, zur Abschreckung am Kreuz hängen und öffentlich verwesen. Selbst im Tod hatten die Gekreuzigten keine Würde mehr. Kein Wunder, dass Marcus Tullius Cicero der Ansicht ist, dass einem römischen Bürger schon der Anblick des Kreuzes zu ersparen sei. Er schreibt in seiner Verteidigungsrede für einen gewissen Rabiro: Wenn vollends der Tod angedroht wird, so wollen wir in Freiheit sterben. Doch der Henker, die Verhüllung des Hauptes und die bloße Bezeichnung Kreuz sei nicht nur von Leib und Leben der römischen Bürger verbannt, sondern auch von ihren Gedanken, Augen und Ohren. Denn alle diese Dinge sind eines römischen Bürgers und freien Menschen unwürdig. Nicht nur, dass sie eintreten können und dass man sie erleiden muss, sondern auch, dass sie zulässig sind, dass man mit ihnen rechnet, ja selbst, dass sie erwähnt werden. Unseren Sklaven nimmt die Milde der Herren durch eine einzige Berührung mit dem Freiheitsstabe alle Furcht vor diesen Martern. Sollen uns etwa weder Taten, noch das Alter, noch die von euch verliehenen Ehren vor Peitschenhieben, vor dem Haken des Henkers, kurz vor dem Schrecken des Kreuzes bewahren? All das verbirgt sich hinter den sparsamen Berichten der Evangelisten, wenn sie lakonisch schreiben, dass Jesus gegeißelt, verspottet und gekreuzigt wurde. Lediglich die hämische Verhöhnung Jesu als König der Juden wird etwas ausführlicher geschildert. Ein Hinweis auf die juristische Begründung seiner Verurteilung, einer Begründung, zu der ich, Dynatos Machitis Mikros, ja schon ermittelt hatte, dass hier das Recht so gebeugt wurde, wie das Licht von einem schwarzen Loch gebeugt wird. Das Licht erlischt nicht, aber aus dem schwarzen Loch gibt es keinen drinnen. Die Evangelisten gehen samt und sonders also dezent mit dem Tod Jesu um. Es geht ihnen offenkundig nicht um die Größe des Leidens Jesu, sondern darum, dass er den Fluchtod am Kreuz gestorben ist. Sicher, sicher, spätere Generationen werden versuchen, die Größe des Leidens Jesu zu betonen. Tatsächlich aber ist er doch relativ schnell am Kreuz gestorben. Offenkundig hat Gott den Kelch des Leidens nicht bis zum Rand gefüllt. Als Jesus seinen Geist aushaucht, hängt er gerade einmal 3 Stunden am Kreuz. Die mit ihm Gekreuzigten sind dann noch am Leben. Und nicht wenige mussten Tage leiden, bevor der Tod ein gnädiges Einsehen hatte. Hütet euch also davor, das Leiden selbst zu verherrlichen. Es genügt, dass er den Fluchtod mit seiner perfiden und perversen Demütigung gestorben ist. Gott liebt nicht das Leiden und nicht den Kult des Todes. Aber ist er überhaupt da? Erlebt Jesus am Kreuz nicht die absolute Einsamkeit, ja Gottverlassenheit? Schreit er nicht: Mein Gott! Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir der Schilderung der Evangelisten folgen, können wir den üblichen Ablauf der Kreuzigung nach der Verurteilung erkennen. Geißelung mit sadistischer Verspottung durch die Henker, der Weg zur Hinrichtungsstätte, bei der Jesus das Patibulum getragen hat, Entkleidung und Annageln, bevor das Patibulum am Stipes befestigt wird, ja selbst das Angebot des Essigtrankes und das alles in der Öffentlichkeit. Für die Gegner Jesu war das der Beweis. Nie und nimmer kann das der Messias sein. Und tatsächlich, sie rufen nach dem Zeugnis der synoptischen Evangelisten: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. All das verbirgt sich hinter dem einfachen Satz: Sie kreuzigten ihn. Mehr brauchen die Evangelisten nicht, um die Grausamkeit und Gottverlassenheit auf den Punkt zu bringen. Jesus scheint am Kreuz gebetet zu haben. Wenn er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen?", betet er den Beginn von Psalm 22. Ein Psalm, der der Gottverlassenheit Ausdruck gibt, in der der Beter nach Rettung schreit und doch das letzte Glimmen der Hoffnung bewahrt. Wenn er den ganzen Psalm sterbend gebetet hat, endete sein Gebet mit der Verheißung, denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Es aßen und werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. Alle, die in den Staub gesunken sind, sollen vor ihm sich beugen. Und wer sein Leben nicht bewahrt hat, Nachkommen werden ihm dienen. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Er, der als König der Juden hingerichtet wird, verweist sterbend auf Gott als wahren König. Die Ankläger sind im Unrecht. Und doch vergibt er ihnen sterbend. Lukas weiß davon, dass er am Kreuz für sie betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bemerkenswert ist, dass mir eine Notiz von Nathanael vom bethanischen Boten zugespielt wurde. Darin berichtet er von einer rätselhaften Frau, die im Prätorium dabei war. Als die Ankläger Jesu sein Blut auf sich und ihre Kinder riefen, soll sie gerufen haben, dass sein Blut auch für deren Sünden vergossen wird. Das, was Lukas schreibt, passt dazu. Es muss eine wirklich weise Wissende gewesen sein. Ich hätte sie gerne kennengelernt. So stirbt Jesus und taucht seinen Geist aus. Wo der Atem genommen wird, schwindet das Leben dahin. Da hängt nur noch Fleisch am Kreuz, blutendes Fleisch, Materie, nackte Materie. Das Scheitern Jesu ist perfekt. Das Scheitern seiner Sache ist absolut. Die Evangelisten schildern den üblichen Ablauf und doch gibt es Unstimmigkeiten und Besonderheiten, denen ich, Dynatos Machitis Mikros, nachgehen muss. Fangen wir mit dem Ablauf an. Die Evangelisten scheinen hier um Exaktheit bemüht zu sein. Es ist Rüsttag. Gemeint ist der Tag der Zurüstung für den Schabbat, also Freitag. Gleichzeitig steht der Tag mit dem Pessachfest in Verbindung. Nach den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas ist dieser Freitag ein Pessachfest. Nach Johannes ist es der Tag, an dem die Pessachlämmer geschlachtet werden. Pessach ist also einen Tag später. Für die Ereignisse ist das unerheblich, nicht aber für die Datierung. Wer, wie ich, Dynatos Machitis Mikros geneigt ist, der synoptischen Chronologie zu folgen, dazu habe ich bereits vor 4 Folgen ermittelt, kommt zu dem Schluss, dass es sich um einen Freitag handelt, der auf einen 15. Nisan fällt, und das wäre im Jahr 30 nach der Zeit der Fall. In den frühen Morgenstunden wird Jesus von Pilatus zum Tode verurteilt. Direkt nach dem Todesurteil wird die Strafe, beginnend mit der Geißelung, vollstreckt. Jesus wird das Patibulum aufgebunden, das er zur Hinrichtungsstätte, Golgotha, einem Felsen, der in einem Steinbruch vor der Stadt stehen geblieben ist, tragen muss. Dort wird er gekreuzigt. Markus weiß, dass es die 3. Stunde ist, nach den chronologischen Messungen späterer Zeiten, also etwa 9 Uhr. Nach den übereinstimmenden Angaben aller Evangelien kam es zur 6. Stunde, also etwa 12 Uhr, zu einer Finsternis. Astronomisch ist nichts von einer Sonnenfinsternis oder einem anderen kosmologischen Ereignis zu diesem Zeitpunkt bekannt. Die Evangelisten sind sich aber sicher, dass die Finsternis bis zur 9. Stunde, also 15 Uhr, anhielt. Ist das schwarze Loch? Der Moment, in dem die Sonne stehen blieb? Ist das der Augenblick, in dem die Ewigkeit, die weder Zeit noch Raum kennt, einbricht? Verhüllt Gott sein Angesicht? Fragen über Fragen, die nicht kleiner werden, wenn man den Hinweis der Synoptiker beachtet, dass mit dem Einbrechen der Finsternis der Vorhang im Tempel entzweiriss. Dem muss ich, Dynatos Machitis Mikros, nachgehen. Dass alle Synoptiker diesem Hinweis geben, kann kein Zufall sein. Was hat das mit diesem Vorhang auf sich? Im Buch Exodus erhält Mose den Auftrag, für das Heiligtum einen Vorhang herzustellen. Dort heißt es: Mach einen Vorhang aus violettem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. Wie Kunstwebearbeit soll er gemacht werden mit Cherubim. Häng ihn an die 4 mit Gold überzogenen Akaziensäulen, die auf 4 Sockeln aus Silber stehen sollen. Auch die Nägel der Säulen sollen aus Gold sein. Häng den Vorhang an die Haken und bring dorthin, hinter den Vorhang, die Lade des Bundeszeugnisses. Der Vorhang trenne für euch zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Der Grund für die trennende Funktion liegt in einer Erfahrung, die Mose selbst am Berg Sinai machen musste, als er die Steintafeln mit den 10 Geboten erhielt. Das wird zwar erst später erzählt, enthält aber die Erklärung, warum das Volk vom Heiligen und Allerheiligsten getrennt sein soll. Mose äußert auf dem Sinai den Wunsch: Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen!
Jhwh aber antwortet: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauend am Leben bleiben. Siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich dahin auf den Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Aha, mir, Dynatos Machitis Mikros, wird etwas klar. Der Vorhang verhüllt die Herrlichkeit Gottes. Er schützt so die Lebenden. Wenn aber nun der Vorhang im Moment des Sterbens Jesu zerreißt, heißt das dann nicht, dass am Kreuz im totalen Scheitern Jesu die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise sichtbar wird, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht? Sollten wir am Kreuz ins Innere hinter den Vorhang geblickt haben? Oder ist die Finsternis, die sich im Sterben über das Kreuz legt, nicht ein neuer Vorhang, der erst nach dem Tod Jesu weggenommen wird? Sie erinnert mich an die Finsternis, die im Anfang über der Urflut lag, bevor Gott Licht werden ließ. Das Licht ist Geschöpf, die Finsternis ist göttlich. Geschieht hier eine neue Schöpfung? Das ist verrückt, ausgerechnet am Kreuz. Ich habe viele Fragen. Wird es auf sie noch Antworten geben? Ich werde wohl noch weiter ermitteln müssen. Jedenfalls ist für heute deutlich geworden, warum viele sich auch in späteren Zeiten mit dem Kreuz schwer tun werden. Es ist ein Marterzeichen, ein Folterwerkzeug. Es zeigt einen grausam Hingerichteten. Kein Wunder, dass man die frühen Christen mit der Darstellung gekreuzigter Esel verspottete. So sieht der Gott aus, den Christen anbeten. Kein Wunder, dass die frühen Christen im Kreuz kein einendes Zeichen erkannten. Sie wählten ja den Fisch, das Ichthyszeichen, eine Abkürzung für Jesus Christus, Gottes Sohn Erlöser. Kein Wunder, dass die älteste öffentliche Darstellung der Kreuzigung Jesu auf sich warten lässt. Erst im Jahr 422 nach der Zeit wird man ihn darstellen. Aufrecht stehend, als Sieger, als Souverän. So wie Jesus ihn in seiner Darstellung der Kreuzigung zeichnet, als einer, der freiwillig und souverän ans Kreuz geht, um das Heilswerk zu vollenden. Aber welches Heilswerk? Im Kreuz ist Tod und Qual, aber Heil und Hoffnung? Wie gesagt, es gibt noch einiges zu ermitteln. Der Kreuzestod Jesu war öffentlich. Es gab viele Zeugen. Und es gab jene, die am Weg Jesu standen und ihm nahe kamen. Einer von ihnen muss Simon von Cyrene gewesen sein, ein Tagelöhner, den man im Vorübergehen zwang, das Patibulum mitzutragen. Jesus hat es wohl nicht mehr allein geschafft. Die Geißelung wird ihre Spuren hinterlassen haben. Dass wir Simons Namen kennen, deutet darauf hin, dass er ein wichtiger Zeuge für die frühen Christen war. Ja, vielleicht sogar Mitglied der Urgemeinde. So kann ich Dynatos Machitis Mikros nun die Vorgänge rekonstruieren. Die Quellenlage ist gut. Sie ist sogar, das sei an dieser Stelle erlaubt zu sagen, außerbiblisch gut. Die Schilderung der Evangelisten stimmt, was die Abläufe angeht, exakt mit dem überein, was über die Kreuzigung zur Zeit der römischen Cäsaren bekannt ist. Sie brauchen dafür nicht viele Worte machen. Denen, für die sie eigentlich geschrieben haben, die erst adressierten Gemeinden standen Gekreuzigte im wahrsten Sinn des Wortes vielerorts vor Augen. Manche Straßen sollen von Kreuzen gesäumt gewesen sein. Es heißt, dass nach dem Fall Jerusalems im Jahr 70 nach der Zeit, und die Evangelien entstehen später, die Straße von Jerusalem nach Jericho von gekreuzigten Juden gesäumt war. Es ist Freitag, der 15. Nisan im Jahr 30 nach der Zeit. Nach dem Todesurteil wird Jesus der römischen Soldateska übergeben. Die sadistische Demütigung beginnt mit der Geißelung, ja, vielleicht sogar mit sexuellen Übergriffen. Man legt Jesus das Patibulum auf, das er zur Hinrichtungsstätte, einem Felsen vor den Toren der Stadt, tragen muss. Dabei scheint ihm ein Tagelöhner namens Simon von Cyrene geholfen zu haben. Einige seiner Anhänger werden ihn von Ferne gesehen haben. Lukas weiß davon zu berichten, dass er versucht habe, ihnen etwas tröstend zuzurufen. Die anderen wissen davon nichts. Jedenfalls wird man Jesus auf Golgatha hinrichten. Ob es zu außergewöhnlichen kosmischen Ereignissen kam, ja, ob auch der Vorhang im Tempel zerriss, ist nicht sicher. Berechnen kann man die Ereignisse im Nachhinein nicht. Vielleicht handelt es sich um Deutemomente, das Unerklärliche zu erklären. Wir werden zu späterer Zeit hierzu weiterermitteln müssen. Jedenfalls stirbt Jesus zur 9. Stunde, das ist 15 Uhr nach späteren Zeiterfassungen. Sein Leiden war gnädig kurz. Das Zerschlagen der Beine bleibt ihm erspart, das Pilatus eingeleitet hat, damit der Tod noch vor dem Schabbat eintritt. Ein Soldat wird, so Johannes, mit einem Lanzenstich ins Herz den Tod überprüfen. Oder falls er ohnmächtig sein sollte, herbeiführen. Die Beine brach man ihm nicht, weil die Römer panische Angst vor Toten hatten. In 3 Stunden wird die Sonne untergehen und der Schabbat beginnt. Es ist die Zeit des Äquinoxiums des Frühjahrs, also der Tag- und Nachtgleiche. Dann macht selbst der im Frühjahr lange Schatten eines Leichnams unrein. Die Evangelisten wissen von einer Bestattung zu berichten, das ist außergewöhnlich. Das ist für Kreuzigte nicht normal. Mit der Bestattung ist ein Name verbunden, Josef von Arimathäa. Den kennen wir doch schon. Ein Angehöriger des Hohen Rates und offenkundig ein Freund Jesu. In seinem Grab soll er bestattet werden. Ein Grab in der Nähe. Aber er muss den Leichnam eines zum Tode verurteilten freibekommen. Er hat 3 Stunden Zeit. Nur 3 Stunden, um in die Stadt zu eilen, Pilatus zu drängen, den Leichnam freizugeben, zurückzukommen, den Leichnam abzunehmen, was nicht allzu leicht gewesen sein dürfte, und den Leichnam in das Grab zu legen. 3 Stunden, nur 3 Stunden! Ohne Einsatz finanzieller Mittel, ohne Korruption und Bestechung auch römischer Soldaten wird das nicht gegangen sein. Alles geschieht in Eile. Außergewöhnlich, dass es überhaupt geschieht. Weitere Ehrerweise für den Toten müssen warten, bis der Schabbat vorbei ist. Sie müssen warten bis zum ersten Tag der Woche. Ob es genauso war? Es ist durchaus wahrscheinlich. Dass Jesus am Kreuz starb, ist auch außerbiblisch gut belegt. Plinius der Jüngere, Sueton, vor allem aber Tacitus sind unverdächtig, dem Christentum freundlich gesonnen zu sein. Aber sie berichten von Menschen, die an einen glauben, der am Kreuz gestorben ist. Tacitus scheint offenkundig sogar die Akten des Prozesses vor Pilatus zu kennen. Der Tod Jesu am Kreuz wird damit zu einem historischen Faktum. Die Schilderungen der Evangelisten sind glaubhaft, denn sie stellen die Abläufe dar, wie sie nach römischem Brauch bekannt sind. Aber es gibt Hinweise, die Fragen offen lassen. Die große Finsternis, der zerrissene Vorhang und die Tatsache, dass Jesus überhaupt bestattet wurde. Die Geschichte kann noch nicht zu Ende sein. Ich werde weiter ermitteln müssen. Ach, könnte ich doch nur in das Grab schauen. Es soll ja, so weiß Matthäus, bewacht worden sein. Haben Teile des Hohen Rates um den Hohen Priester doch die Befürchtung, dass sich die Anhänger Jesus des Leichnams bemächtigen, um zu behaupten, er sei auferstanden. Das Grab aber ist erst einmal voll. Ich, Dynatos Machitis Mikros, werde wiederkommen, wenn am ersten Tag der Woche die Sonne aufgeht. Die Geschichte kann noch nicht zu Ende sein. Irgendwie geht mir diese Frau nicht aus dem Kopf. Ich würde gern mehr über diese wissende Weise erfahren.
Lieber Homikros, du wirst nachher in meiner Geschichte noch etwas Neues über diese mysteriöse Frau erfahren. Aber erst will ich dir, lieber Werner, erstmal herzlich danken für deine Geschichte. Und besonders danken möchte ich dir im ersten Schritt für diese plastische Darstellung durch Zitate, vor allem in den Worten Ciceros, was eine Kreuzigung bedeutet. Und ich finde das sehr, sehr drastisch. Und so möchte ich nochmal sehr, sehr auf den Punkt bringen. Du beschreibst ja, für Cicero war es so, ein römischer Bürger sollte das am besten gar nicht sehen. Und wir? Ich trage auch ein Kreuz. Ich trage ein Kreuz um meinen Hals. Neben meinem Computer steht ein Kreuz mit Korpus dran. Wir haben Kreuze vergoldet. Überall ist das große Zeichen für uns. Und ich glaube, da schließe ich mich selbst ein, wir vergessen sehr, sehr oft, dass da ein Folterinstrument ist. Ein Instrument, das besudelt ist mit Blut. Und niemand wäre im damaligen Kontext auf die Idee gekommen, dass das ein Symbol für Erlösung oder Versöhnung sei. Es gibt nebenbei ein sehr, sehr schönes Gedicht von Theodor Storm. Ich gucke ja immer Gedichte durch, bevor wir unsere Folgen aufnehmen, weil ich ja die Folge mit einem Gedicht enden will. Und Theodor Storm hat ein schönes Gedicht geschrieben, es heißt Crucifixus. Und da benutzt er genau diese Bilder. Er sagt, das Kreuz ist eben ein Schreckensbild, ein Bild der Unversöhnlichkeit. Und macht dann genau den Vorwurf, dass das vergängliche Holz von den Jüngern umgewandelt wurde zu Gold. Und damit komplett vergessen wird, was das eigentliche Symbol des Kreuzes ist. Und deshalb bin ich dir so dankbar, dass du das wirklich uns wörtlich vorgeführt hast, was das bedeutet, so ein Kreuz.
Und es ist sadistisch und ich stocke da immer dabei, wenn ich das so erzähle, weil es natürlich von Zynismus, in die Nähe des Zynismus kommt. Das ist das, was mich an den Mel Gibson-Filmen so geärgert hat, dass das so ein Splatter-Movie ist, wo man sich an dem Leiden ergötzt. Darauf kommt es gar nicht an. Es ist schlimm genug, wenn man sich das vergegenwärtigt. Auf der anderen Seite beobachte ich natürlich auch, wie du es auch gerade gesagt hast, eine gewisse Banalisierung. Wir haben so ein Schmuckzeichen draus gemacht oder wir ereifern uns, wenn dann irgendwo Kreuze abgehängt werden sollen. Dabei haben die Kläger einfach recht. Das ist ein grausames Marterzeichen. Das ist furchtbar. Ja, nichts, worüber man sich freuen kann. Der Mikros hat es ja ermittelt. Die frühen Christen haben im Kreuz kein Heilssymbol gesehen. Ja, das war kein Symbol des Christlichen. Heute hat jede Kirche ein Kreuz. Das ist das Zeichen für das Christentum schlechthin geworden. Ja? Ich sage mal extra Zeichen, nicht Symbol, weil Symbol würde ja eine Identifikation bedeuten, ganz andere Art. Die frühen Christen hatten diesen Fisch, das Ichthys-Zeichen. Die älteste Kreuzigungsdarstellung, kann man heute noch sehen, ist auf der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom zu finden. Und die ist aus dem Jahr 422, da war das Christentum schon Staatsreligion. Und da erscheint der Gekreuzigte wie ein Sieger, der ist nicht tot, der lebt, breitet die Arme aus, links und rechts von ihm hängen auch welche, die sind genauso lustig lebendig. Auch da hat man dem Leiden im Prinzip die Spitze genommen, die Schärfe genommen. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, auch durch die römischen Quellen oder den Flavius Josephus, ist ja streng genommen die jüdische Quelle, was der Kreuzestod bedeutete, dann kann man erahnen, warum das als Fluchtod gedacht wurde. Dann kann man erahnen, warum der Philipperhymnus, der in diesem Lied im zweiten Kapitel, da diesen Abstieg Jesu, der seine Gottheit nicht wie ein Raub festhielt, wurde wie ein Mensch, den Menschen gleich, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Da ist tiefer geht nicht. Tiefer. Und dann kommt, darum hat Gott ihn über alle hören. Jetzt wird es interessant. Ich beobachte selbst bei Theologinnen und Theologen, bei vielen Kollegen, die als Pastoralreferenten, Gemeindereferentin, Diakon oder Priester arbeiten, eine Scheu, die Dramatik des Kreuzes anzuerkennen. Ich habe schon Diskussionen geführt, wo es immer um die Auferstehung geht, immer die Auferstehung. Die ist ja wichtig, gar keine Frage. Aber wenn dieser Jesus im Schlaf gestorben wäre oder hätte auf dem See Genezareth einen Sekundentod gehabt und wäre im Wasser versunken, dann wäre er auch wahrscheinlich von den Toten auferstanden. Aber uns Christen gäbe es nicht. Weil der christliche Glaube genau darauf resultiert, der gottverlassen Gestorbene wird von Gott aus dem Tod errettet. Das ist die Erzählung vom nächsten Mal eigentlich. Deswegen muss man heute so ein bisschen spoilern. Aber der Tod am Kreuz ist essentiell. Für Paulus ist das eine Conditio sine qua non. Also ohne diese Bedingung funktioniert der christliche Glaube eigentlich gerade nicht. Und deswegen muss man sich das vor Augen führen, warum ist das ein Fluchtod? Und das wird aus den römischen Quellen sehr schnell ersichtlich.
Oh, du hast es gerade nochmal angespielt. Für mich ist genau dieser Punkt wichtig, den ich auch eben bei der Einleitung schon gesagt hatte. Nicht nur dieser Kreuzestod als Tiefpunkt, als Abgrund menschlicher Existenz, der grauenhafteste, vorstellbarste Tod, gepaart eben mit diesem Psalm-Zitat, mit der Gottverlassenheit. Das Kreuz ist ein Symbol bei Matthäus dieser Gottverlassenheit. Und du hast es auch eben in deiner Erzählung gemacht, beziehungsweise du hast sehr elegant darauf hingewiesen, wenn Jesus Christus zu Ende gebetet hätte, hätte er sich hinaufgeschwungen bis zum Lob. Schon mal ein Hinweis, bei meiner Geschichte gleich wird nicht Jesus den Psalm zu Ende beten, weil ich genau glaube, dass Jesus, zumindest nach der Darstellung Matthäus, bei dieser ersten großen Klage stehen geblieben ist. Und ich habe sogar ein Argument dafür, weil Psalm 22 kommt ja mehr vor als nur am Kreuz. Und wenn man dann sehr genau liest, merkt man, die Feinde, also ich sage jetzt Feinde aus der Psalmsprache herkommen, die Feinde Jesu werden ja mit Psalmenzitaten identifiziert aus Psalm 22. Und wir haben eine rückläufige Bewegung, nämlich die Psalmzitate aus dem späteren Psalm kommen vor diesem Verlassenheitsschrei. Sozusagen, als müsste man rückwärts lesen im Psalm. Ich finde das faszinierende Idee, dass Jesus eben nicht vorwärts gelesen hat, sondern der Autor sagt uns, wir gehen sozusagen rückwärts vom Lob Gottes hin zu dieser Verlassenheit, in der Hoffnung, dass wir dann eben bei der Auferstehung wieder hin zu dem Lob gehen können. Aber in der Erzählung arbeiten wir uns von hinten des Psalms, vom Ende des Psalms, hin bis zu dieser Klage der Gottverlassenheit Jesu Christi am Kreuz vor. Deshalb glaube ich, da muss man stehen bleiben und man muss es aushalten. Es ist eben nicht das Leid, was so wichtig ist für den Evangelisten, das Blut, das Schwerfallen des Atems, die Schmerzen, die Qual, sondern im Endeffekt ist es genau dieses: Der, den wir als Gottes Sohn glauben, schreit da, Gott, verlass mich nicht. Er sagt ja nicht, ich bin verlassen, sondern sagt immer noch, mein Gott, mein Gott. Er sagt, Gott, verlass mich nicht. Und die Antwort ist dann eben die Auferstehung.
Das ist das, was wir im Vorgespräch schon gesagt haben. Eigentlich ist das unerheblich, ob das hier ein Schriftecho ist, also ob er den ganzen Psalm gebetet hat. Der Nikros formuliert das ja deswegen auch bewusst so ein bisschen ambivalent, falls er bis zum Schluss gebetet haben sollte. Da wird's, ist ja auch eine interessante Variante, dass zum Schluss Gott als wahrer König da verehrt und angerufen wird. Also da steckt auch noch so eine Komponente drin. Falls er das gemacht haben sollte, läuft es darauf hinaus. Aber dein Punkt trifft natürlich absolut zu. Ne? Dass es geht den Evangelisten darum, hier am dramaturgischen Höhepunkt, und das Interessante ist ja, dass in den Evangelien die Auferstehungserzählungen dramaturgisch so ein bisschen abfallen dagegen. Ne? Dass, wie gesagt, der Mikros muss noch ermitteln, aber der Kreuzestod selber ist ja historisch greifbar. Die Auferstehung selber ist historisch nicht greifbar. Was wir erst wieder greifen können, ist das Zeugnis derer, die sagen, er ist uns erschienen. Das können wir wieder fassen. Ja, und dazwischen ist eine Leerstelle, eine Riesenleerstelle, die jeder für sich füllen mag, wie er will. Aber erstaunlich ist ja, wenn man zum Beispiel im Markus-Evangelium kommt, da gibt es den sogenannten unechten Markus-Schluss, der dann so eine Auferstehungserzählung irgendwie nachschiebt. Da ringen die richtig darum, irgendwie in Worte zu fassen, was ist da passiert in der Auferstehung? Hier, das ist ja handfest. Ne? Das stand eben auch jedem vor Augen. Ja? Und da ist schon auch, wie gesagt, erstaunlich, wie dezent sie das haben. Weil natürlich die Evangelisten, die kennen das Ende ja. Die wissen ja, worauf es hinausläuft. Das ist ein Glaubenszeugnis. Und da bringen die das auf den Punkt. Es geht nicht um eine Leidensmystik. Es geht nicht darum, dass da, der Paulus macht das ja auch an einer Stelle, was an den Leiden Christi noch gefehlt hat, füge ich hinzu. Sagte einmal, er ist eine merkwürdige Formulierung, als hat Jesus gar nicht vollständig gelitten. Nee, Herr Paulus hat vollständig recht, denn es geht nicht um die Masse des Leidens, da muss man auch nichts mehr hinzufügen, das ist völliger Quatsch. Es geht darum, dass er die Gottverlassenheit erlebt hat. Und der Tod am Kreuz steht dafür. Und da ist natürlich dieses Psalmzitat völlig unerheblich, ob das ein Schriftecho ist oder nicht. Es geht genau um dieses Empfinden der absoluten Gottverlassenheit. Das ist das, was Jesus dadurch lebt und durchleidet.
Und das finde ich, und das möchte ich jetzt als Alttestament auch noch andeuten, beziehungsweise erklären, auch wunderbar angedeutet in den zwei Motiven, die du aufnimmst. Du ermittelst ja auch genau, was bedeutet diese Finsternis, die auf einmal einbricht. Und was bedeutet es, dass der Vorhang des Tempels von oben nach unten zerreißt, beziehungsweise gespalten wird, steht ja im griechischen Text da genau. Und da möchte ich noch eine Deutung hinzulegen, die eben genau dieses Gottverlassenheitsthema mit aufnimmt. Weil wir finden im Alten Testament eine Finsternis immer mit der Idee, dass der Tag des Herrn kommt. Der große Gerichtstag, das haben wir bei Joel zum Beispiel. Bei Joel 3 heißt es, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche Tag. Da ist die Finsternis genau das. Gott zieht sich zurück, weil er kommt. Wofür kommt er? Für das große Gericht. Und dann haben wir eine andere spannende Stelle, ist in Sacharja, diesem kleinen Propheten, 14. Da kommt dieses Gespalten nämlich her. Da gibt es ein Erdbeben und der Ölberg, der spaltet sich in zwei. Warum? Gott kommt zu seinem Gericht. Da kommt nebenbei auch die Tradition, das ist eine alte Tradition, die verloren gegangen ist, dass Jesus nicht auf Golgotha gekreuzigt wurde, sondern auf dem Ölberg, weil eben da diese Prophetie von Sacharja herkommt. Aber dieses Gespaltet kommt eben von Sacharja 14, ist das auch wieder, ist der Kontext vom Gericht Gottes, das da kommt. Und dann passiert meiner Ansicht nach etwas Hervorragendes, weil das nächste, was angespielt ist, ist dieser Vorhang. Habe ich ja gesagt, haben wir schon angespielt mit dem Gespaltet. Aber der Vorhang, der auf einmal weg ist, was bedeutet das? Vielleicht, und das ist jetzt sehr gewagt, aber vielleicht ist das eine Anspielung auf etwas ganz anderes. Gott kommt nicht zum Gericht, sondern Gott verlässt, wie es bei Ezechiel ja auch beschrieben ist, den Tempel. Die Begrenzung zum Allerheiligsten ist zerrissen. Gott verlässt den Tempel somit. Das Allerheiligste existiert nicht mehr und Gott verlässt die Szenerie. Etwas Schlimmeres kann man sich aus jüdischen Gedanken gar nicht vorstellen.
Dazu von mir noch zwei Gedanken. Das eine mit der Finsternis. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es um Gottesbilder. Und ich sage, wenn man normalerweise würde man sich Gott immer als reines Licht vorstellen. Aber das heißt normalerweise. Also wenn man so Umfragen machen würde, wäre das sicherlich, als wenn Gott nicht der alte Mann ist und so weiter, abstrahiert man das reine Licht. Und da ist ja eben interessant, wenn man in die Genesis schaut, dass das Licht schon Geschöpf ist. Gott erschafft das Licht. Das ist auch eine bemerkenswerte Erkenntnis. Gott ist die Finsternis. Gott ist das Dunkle, was undurchdringlich letzten Endes ist. Das Zweite ist, die Sache mit dem Vorhang, die hat eine interessante andere Konnotation. Und zwar ist ja der Toraschrein in einer Synagoge auch mit diesem Vorhang verhüllt. In römisch-katholischen Kirchen haben wir auch Tabernakel. Also der Toraschrein enthält das, ich sag mal, das Bundeszeichen, ne, des Volkes Israel, eben die 5 Torarollen. Und der Tabernakel enthält unser Bundeszeichen, den Leib Christi. Öffnest du einen Tabernakel, siehst du einen Vorhang, aber der ist geteilt. Den kann man ja nach links und rechts wegschieben. Ich mache das bei den mystagogischen Kirchenführungen, erzähle ich das oft. Wir haben an dieser Stelle mit dem Tabernakel eigentlich eine sehr enge Verbindung zum Judentum, ja sogar zum Tempel. Da ist ein verbindendes Element. Gleichzeitig ist da die christliche Relektür drin. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen und da ist ein neues Bundeszeichen. Also auch da merkt man, wie diese Bibelstelle offenkundig zumindest im liturgischen Erleben ja, eine Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Wie die aber auch im Judentum sich ja weiter auswirkt. Der Tempel ist nicht mehr, aber dieser Vorhang ist in Synagogen halt noch da. Und in katholischen Kirchen gibt es den zerrissenen Vorhang. Aber deine Idee, dass Gott den Tempel verlässt, quasi durch den Vorhang hindurch, die ist natürlich auch bemerkenswert interessant, weil auch das ja ein Topos ist, den wir im Alten Testament hin und wieder finden.
So, Werner, ich habe ja gemerkt am Ende deiner Geschichte, du möchtest wissen, wie die Geschichte bei mir weitergeht, was die mysteriöse Frau noch machen wird in dieser ganzen Szenerie. Hat sie irgendwas mit der Kreuzigung zu tun? Ja, nein, vielleicht. Das erfährst du, wenn du jetzt gut zuhörst und meiner neuen Geschichte lauscht.
Ich werde es vom Mikros berichten.
Er hat das Schwert abgelehnt, sagte Judas, ohne seinen Blick zu heben. Ich habe ihn verleugnet, stellte Petrus fest, während er sich an einen der Olivenbäume lehnte. Wir sind gescheitert. Judas und Petrus drehten sich um ihre Worte, während Jesus verurteilt, verspottet und gekreuzigt wurde. Er wollte nie das Schwert, sagte Petrus und setzte sich neben Judas. Beide schwiegen und bereuten, was sie getan hatten. In seiner Hand hielt Judas den nun leeren kleinen Lederbeutel, in dem die 30 Silberstücke gewesen waren. Immer wieder zerdrückte er ihn in seiner Hand und sah ihn danach ratlos an, als hätte er gehofft, dass der Beutel als Staub von seiner Hand rieseln würde. Doch der kleine Lederbeutel ruhte weiter in seiner Hand, als wäre nichts mit ihm passiert. Dann versuchte er ein letztes Mal Hoffnung zu schöpfen. Er malte sich aus, wie der Hohe Rat Jesus zu Pontius Pilatus bringen würde. Und dann, wenn sie ihre Anklage erheben würden, dann würde das erste Wunder geschehen. Da war Judas sich plötzlich ganz, ganz sicher. Der römische Statthalter pflegte, wenn er öffentlich auftrat, hinter ihm Lanzen aufzustellen, die mit Lorbeerkränzen geschmückt waren. Judas sah vor seinen Augen, wie in einer Vision, dass sich diese Lanzen plötzlich verneigen, als Jesus vor Pilatus steht. Die Soldaten eilen herbei, um sie wieder aufzurichten, doch sie schaffen es nicht. Die Mitglieder des Hohen Rates versuchen ebenso, die Lanzen aufzurichten. Doch auch sie schaffen es nicht. Verwundert fragt Pilatus, wer ist dieser, vor dem sich meine Signer der römischen Macht verneigen? Und dann öffnet sich der Himmel und Gottes Stimme erschallt wie Donner. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die versammelte römische Kohorte, beinahe 600 Soldaten, erschrecken so sehr, dass sie auf ihre Knie sinken. Pilatus erhebt sich von seinem Gerichtssitz, zieht seine Toga aus und legt sie zusammen mit seinem goldenen Ring in Jesu Hände. Judas schrie plötzlich: Und nun, verurteile den Hohen Rat! Lass sie geißeln! Kreuzige sie! Kreuzige sie! Petrus schreckte aus seiner Lethargie auf und sah und hörte, wie Judas ihn anschrie. Petrus ergriff ihn, schüttelte und ohrfeigte ihn. Judas jedoch wusste nicht, dass Petrus ihm Gewalt antat. Die Schmerzen, die er spürte, waren nun in seiner Vision die Schläge der römischen Soldaten, die Jesus auf ihn hetzte. Die Soldaten spotten ihn als Verräter, bespucken ihn und schlagen mit den stumpfen Enden der Lanzen auf seinen Kopf. Durch die Beine der Soldaten hindurch sah Judas, wie Jesus kurz auf dem Richterstuhl Pilatus Platz nimmt und einen Querbalken holen lässt. Judas erschrak und glaubte, dass Jesus ihn kreuzigen lassen werde. Jesus jedoch legt den Querbalken auf seine eigenen Schultern und verlässt das Prätorium. Sofort folgen ihm die Soldaten und lassen von Judas ab. Auch Judas folgt ihnen schnell und sieht, wie nun ein Mann namens Simon von Kyrene wie ein königlicher Diener den Querbalken für Jesus trägt. Petrus versuchte weiter verzweifelt, Judas aus seiner Wahnvorstellung zu wecken und schlug ihn immer stärker. »Lass mich das Kreuz auf mich nehmen und dir nachfolgen! Ich bin deiner wert, trotz allem!« rief Judas verzweifelt. Petrus ließ ab von ihm und war neidisch, dass Judas zumindest in seinem Wahn noch bei Jesus sein konnte, während er selbst die absolute Einsamkeit des Todes spürte. Judas war in seinen Gedanken bei Jesus und er sah, wie dieser sich freiwillig kreuzigen lässt. Die Soldaten wollen eigentlich seinen Befehl verweigern, doch Jesus zwingt sie. Sie werfen das Los. Derjenige, auf den das Los gefallen ist, zieht seine Rüstung aus, legt sie zu den Füßen Jesu und nagelt, bitterlich weinend, Jesu Handgelenke an den Querbalken. »Nein, das darf nicht geschehen!« schrie Judas mit jedem Hammerschlag. Petrus ignorierte sein Rufen. »Ist denn niemand hier, der das verhindern kann?« rief Judas, und dann sah er, wie sich die Cherubim um das Kreuz versammeln. Ihr Anführer ist der Prophet Elia, der Retter in der Not. »Gott sei Dank!« atmete Judas auf, und dann stockte ihm dieser Atem direkt wieder. Die Cherubim heben den Querbalken mit Jesus an ihm auf den Pfahl. Elia reicht Jesus einen Kelch mit Wein an den Mund. »Dieser Kelch ist zu bitter für dich, Judas«, sagt Jesus, nachdem er einen Schluck genommen hat. »Der wahre Sohn Gottes kann nicht vom Kreuz hinabsteigen. Er kann sich nicht selbst retten.« Judas flehte ihn an. »Steig hinab, rette dich! Dann werden alle an dich glauben. Die Römer und der Hohe Rat werden sich vor dir verneigen. Rette uns, indem du dich rettest!« Jesus antwortet ihm nicht mehr. Judas verharrte in dieser Vision und starrte auf Jesus am Kreuz, der die Toga Pilatus trug und dessen goldenen Ring. Als er den Anblick nicht mehr ertrug, öffnete er seine Augen. Über der gesamten Stadt lag Finsternis, und Petrus saß neben ihm und hielt seine Hand. Der Todesschrei Jesu hallte durch das Kidron-Tal und erschütterte die Traurigkeit Judas und Petrus. »Gott hat ihn verlassen«, stellte Judas resigniert fest. »Er wollte Gottes Hilfe nicht. Er wollte nicht mehr Gottes Sohn sein.« Petrus umarmte Judas. »Wir haben ihn enttäuscht. Und er hat uns enttäuscht. Wenn Gott an ihm Wohlgefallen gehabt hätte, hätte er ihn befreit aus der Not. Er hätte ihn aus der Not herausgerissen. So steht es doch geschrieben. Und hat sich nicht erfüllt. Ist ein Gerechter wirklich Sohn Gottes? Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. So steht es doch geschrieben.« Judas schaute Petrus ins Gesicht. »Wird Gott wenigstens uns retten?« Judas stand auf und öffnete seinen Gürtel, an dem er immer seinen Geldbeutel getragen hatte. Er legte das eine Ende seines Gürtels als Schlinge um seinen Hals, stieg auf die Schultern von Petrus, der neben ihm saß, und verknotete das andere Ende an einem stabilen Ast des Olivenbaums. Und dann rief er: »In deine Hände, Petrus, lege ich mein Leben. Gibt es noch Hoffnung?« Petrus wackelte, aber hielt Judas Knöchel fest und ihn so sicher auf seinen Schultern. »Komm wieder runter, lass den Scheiß!« Da begann die Erde zu beben. Der Ölberg spaltete sich. Petrus erschrak, ließ Judas los und sprang auf. »Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen!« rief er, während Judas Genick brach, ohne dass Petrus es bemerkte. »Judas, die Finsternis war die Ankündigung des Gerichtes, des Tages des Herrn. Und nun kommt er, Gott kommt, er wird uns retten, er wird Jesus retten, er wird dich retten.« »Judas ist tot«, sagte sie, diese Frau, die nun zwischen den Olivenbäumen des Garten Gethsemane hervortrat. Ihre Worte zerstörten Petri Euphorie. »Hattest du nicht gesagt, dass du uns in Ruhe lässt?« Sie wiederholte, was sie gesagt hatte. »Judas ist tot.« Petrus blickte auf den leblosen Körper Judas und erschrak. Er rannte zu ihm, versuchte ihn zu stützen, versuchte die Schlinge von seinem Hals zu nehmen. Sie stand neben ihm, half ihm nicht, sondern holte zuerst aus einem kleinen Beutel an ihrem Gürtel wieder, wie schon im Haus Simeon des Aussätzigen, ein Alabastergefäß mit Salböl. Aus einer versteckten Tasche in ihrem Gewand zog sie zudem ein Messer und schnitt Judas von dem Baum. Von der Last niedergerissen, stürzte Petrus mit Judas in seinen Armen auf den Boden. Die Frau begann direkt, Judas für sein Begräbnis vorzubereiten und einzubalsamieren, während Petrus neben ihm liegen blieb, als wäre er der Nächste an der Reihe. Petrus blieb auch reglos liegen, als die Frau Judas Leichnam in eine Höhle schleppte und ihn dort zur Ruhe legte. »Wird Judas wie Jesus von den Toten auferstehen?«, fragte sie Petrus, als sie zu ihm zurückkam. Als er ihr nicht antwortete, nahm sie ihm seinen Gürtel von den Hüften, versteckte ihn mit ihrem Messer zusammen in der geheimen Tasche ihres Gewandes und ging. Petrus blieb allein dort im Garten Gethsemane und wartete. Worauf er wartete, wusste er nicht. Gott war nicht gekommen und die Frau war wieder gegangen. Petrus hätte ihr nachgehen können. Er hätte die anderen Jünger suchen können. Er hätte zum Kreuz Jesu gehen können. Dort hätte er die verwunderten Soldaten und ihren Hauptmann gesehen, die unter dem leeren Kreuz darüber diskutierten, ob dieser Jesus von Nazareth, der als König der Juden gekreuzigt wurde, ein Göttersohn sein könnte. Die Erde hat doch gebebt, als er starb, hätte er dann einen Soldaten sagen hören. Was war das für ein Mensch? Petrus hätte gesehen, wie sie dann nach einiger Zeit das Interesse an dieser Frage verloren haben und sich stattdessen lautstark darüber beschwerten, dass die beiden Räuber am Kreuz so lange brauchten, um zu sterben. Oder Petrus hätte sich zu den Frauen, die Jesus mit ihm zusammen seit der Zeit in Galiläa gefolgt waren, gesellen können. Sie waren nicht von Jesu Seite gewichen. Zwar waren sie die ganze Zeit in sicherer Distanz geblieben, aber sie hatten Jesus weder am Kreuz noch, als Josef von Arimathea ihn zu Grabe trug, aus dem Blick verloren. Petrus hätte sich zu ihnen vor das Grab Jesu setzen können und dort gesehen, wie die Frau mit dem Salböl von den anderen Frauen freundlich begrüßt wurde, als sei sie eine von ihnen. Petrus hätte in ihr Gebet einstimmen können. Die Frauen hatten Jesu letzte Worte nicht einfach verklingen lassen, sondern sie aufgenommen und selbst vor dem Grab sein Psalmengebet fortgeführt. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. All ihr Nachkommen Jakobs rühmt ihn. Erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Petrus hörte ihr Gebet nicht. Er saß weiterhin allein in Gethsemane, so wie Jesus allein in seinem Grab lag. Und auf seinen Lippen lag diese eine Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, erstmal beeindruckend, wie du den Judas und den Petrus da im Garten Gethsemane hocken lässt, die beiden Verräter, und du so die Geschichte weiterspinnst. Der Petrus, der dadurch ja eben auch kein Zeuge sein kann, weil er da sitzt. Und das Schicksal des Judas ist in den Evangelien ja ambivalent. Bei dir stirbt er jetzt auch, wird dann von dieser Frau gesalbt, was ja die Nähe zu Jesus eigentlich nochmal aufrechterhält. Das ist ja dieselbe Frau, die Jesus vor ein paar Folgen schon mal gesagt hat. Das heißt, er ist nicht verloren. Und die interessante Frage, ersteht Judas von den Toten auf? Meine Antwort wäre, ja klar, was denn sonst? Ne? weil die endgültige Gerechtigkeit ja erst vor dem Richterstuhl Gottes hergestellt werden wird. Und wir wissen über die Motive des Judas. Wir können darüber spekulieren, was ihn da getrieben hat. Und das Ergebnis war furchtbar, aber ohne dieses Ergebnis wäre das Heilsgeschehen ja gar nicht in Gang gekommen. Zwischendurch, als du auf die Kreuzung zu sprechen kommst, habe ich gedacht, er schreibt jetzt wirklich ein modernes Apokryphon. Diese Toga, die Lanzen, die sich da beugen, das sind so typische Elemente, die könnte man auch in einem Evangelium des Pilatus oder sowas finden, das doch vielleicht erst geschrieben werden muss. Das war schon von bemerkenswerter Erzählfreude, wie man sie aber eben auch in den Apokryphen findet, wenn da aber weniger um des Erzählens willen, wie bei der ja auch, sondern um damit ja auch eine Deutung letzten Endes in die Geschichte hineinzukriegen, etwas damit deutlich zu machen. Ne? Und die Zeugen, die am nächsten dran stehen, die Soldaten, die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, aber es ist ja dann so, die nach wenigen Tagen eigentlich schon vergessen haben, worum es eigentlich ging. Ne? Sie erleben da Außergewöhnliches auch mit dem Erdbeben und stellen auch die richtigen Fragen, wie viele heute vielleicht die richtigen Fragen stellen, aber an den Antworten schon nicht mehr interessiert sind, sondern einfach dann ihrer Wege gehen. Ne? Ich war natürlich gespannt, wer bei denen im Psalm 22 beten wird. Ich hatte auf die Frau getippt, aber tatsächlich ist ja der Petrus noch beteiligt, ganz zum Schluss. Und ich habe mir da noch notiert, eine Assoziation, die mir kam. Ich weiß nicht, ob du die so gedacht hast, aber das ist eine Assoziation, die mir gekommen ist. Ich werde oft gefragt, ob ich an eine Hölle glaube. Und ich sage, als Ort kann ich die nicht glauben, weil die Ewigkeit keine Zeit und keinen Raum kennt. Aber die Hölle in mir, die ich mir bereite, und die in der Anschauung Gottes mich hindert, ihn anschauen zu können, weil ich mich so schäme, ist auch eine Form von Hölle, aber die ist in mir, genau wie der Himmel in mir ist. Und der Petrus hat sich da selbst zum Grab gemacht. Und er sitzt jetzt einsam in diesem Grab, so wie Jesus im Grab liegt als Toter, so sitzt Petrus jetzt in seinem Grab, betet da diesen Anfang von Psalm 22. Und da habe ich gedacht, wieso betet der jetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gedanke war, du Depp. Du musst Verantwortung nehmen, was du getan hast. Der hat dich nicht verlassen, du hast ihn verlassen. Ne? Also das ist, aber so sind wir Menschen dann vielleicht eben gerade auch, dass wir dann schnell nach Gott rufen, ohne erstmal vielleicht in den Spiegel zu gucken und sagen, welchen Anteil hast du da dran? Also du merkst, es ist eine Geschichte, die an vielen Stellen mich zum Nachdenken gebracht hat.
Das ist ja die Idee unseres ganzen Projektes. Nicht nur, dass du nachdenkst, sondern dass wir alle gemeinsam drüber nachdenken und eben diese Leerstellen füllen. Und Petrus ist, das ist mir nochmals klar geworden bei dieser Staffel, die wir aufnehmen, eine riesige Leerstelle, nachdem er Jesus verleugnet. Das haben wir auch darüber gesprochen. Er verleugnet, und es gibt dieses große Zitat Jesu, wer mich verleugnet, den leugne ich vor dem Vater. Also wir merken schon, nicht nur Judas steht in einem sehr finsteren Licht da, sondern auch Petrus. Und Petrus, bei der Kreuzigung ist er nicht da, und bei Matthäus, bei der Auferstehung ist er nicht da. Und er wird auch nicht namentlich extra genannt am Ende, wenn die Jünger auf Jesus treffen in Galiläa. Petrus verschwindet so im Schweigen. Er ist da, er ist in Galiläa. Aber die Person Petrus, die für uns heute so hochgehoben wichtig ist, verschwindet sang- und klanglos im Matthäusevangelium. Und deshalb war es für mich reizvoll, ihr nachzugehen. Und wie wir ja schon in den letzten Folgen rausgearbeitet haben, finde ich es wichtig, Judas und Petrus parallel zu sehen. Und beide geraten in Abgründe der Existenz. Beide sind gescheiterte Existenzen. Und ich wollte die beiden in Dialog bringen. Und dann war der zweite Reiz, der wirklich wie so ein apokryphes Ansinnen ist, im Endeffekt, dieses alles durchzudenken, was ja in Matthäus angelegt ist. Ich habe ja die Kreuzigung nacherzählt, aber eben mit den Möglichkeiten, die im Text angedeutet werden. Ja, warum kommt Elia denn nicht und rettet ihn? Warum steigt er denn nicht hinab? Warum gibt es keine Wunder? Wo ist die göttliche Stimme, die dann sagt, das ist mein Sohn, mein Sohn? Das sind die ganzen Motive, die sind ja vorbereitet auch in dem Text. Und da habe ich mich gefragt, okay, was würde denn jetzt passieren, wenn das passieren würde? Und unser Glaube ist ja, so absurd es sich auch anhört, Jesus musste, und das schwierige Wort, musste am Kreuz sterben. Der Weg führt bis zu dem Kreuz. Und dann habe ich eben gedacht, okay, dann lasse ich Judas in seinen letzten Minuten eben diese Vision vorspielen, dieser letzte Wahn, diese Idee, okay, was wäre alles möglich jetzt, damit das Kreuz nicht passieren muss? Aber das Kreuz muss passieren. Und dann ist eben Judas so verzweifelt, dass er gar keine Hoffnung mehr hat und sozusagen Petrus seine letzte Hoffnung ist. Dieser Fels, auf dem er stehen kann und sicher sein kann. Und auch da scheitert Petrus wieder. Und dann ist da im Endeffekt wirklich auch in der Existenz von Judas und von Petrus eben diese abgründige Tiefe erreicht, in die sich Jesus am Kreuz auch hineingelassen hat. Diese absolute Dunkelheit und Finsternis, das Ende des Lebens. Judas ist schon tot, Petrus ist mehr als lebensmüde und ihm bleibt nur noch das, was Jesus vor seinem Tod gesagt hat, zu fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Man kann natürlich die Frage stellen, warum musste das alles so passieren? Die Frage wird ja auch gestellt und eine Botschaft des Christlichen, die diese Frage nur mäßig beantwortet, aber die da drin steckt, ist, wir finden die auch im Hebräerbrief, da heißt es, wir haben einen hohen Priester, der unsere Schwächen kennt. Also im Schicksal Jesu, in diesem totalen Scheitern und später der Auferstehung, schwingt ja die Botschaft einer Solidarität Gottes mit. Sein Sohn erlebt unser Schicksal, damit wir, wenn uns dieses Schicksal auch nicht erspart wird, eben die Hoffnung haben können, wie er zu Gott zu kommen. Das gilt selbst für die Gekreuzigten, die zu Recht verurteilt worden sind. Wobei man mit Cicero ja fragen kann, gibt es überhaupt ein Zurecht des Kreuzes Todes? Ne? Und selbst die können die Hoffnung haben, wie Jesus zu Gott zu kommen, wie es ja auch dem mit ihm gekreuzigten Schächer sagt nach dem Lukas-Evangelium, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und bei deine beiden Protagonisten erleben das ja. Sie sterben ja in gewisser Weise mit Jesus mit. Der Judas auch physisch in deiner Erzählung, der Petrus zumindest psychisch oder spirituell oder wie auch immer man das sagen will. Er überlebt zwar physisch oder biologisch, aber er ist ja wie ein Gestorbener und sitzt in seinem selbstgeschaufelten Grab und weiß letzten Endes nicht, wie es weitergeht. Selbst dann kann man die Hoffnung haben, wenn man diese Gottverlassenheit erlebt, auch Jesus hat diese Gottverlassenheit erlebt. Auch selbst darin kann Solidarität sein. Ob man das immer so empfinden kann, ist natürlich eine andere Frage, aber diese Botschaft steht zumindest da. Ne? Dass selbst das Erleben der absoluten Gottverlassenheit da drin immer noch ein Funke Hoffnung sein kann, wenn ich ihn erblicken kann. Manche mögen auch den vielleicht nicht zu erblicken. Selbst dann könnte man sagen, Jesus ist auch in ein Grab gelegt worden, wo kein Licht mehr schien und die Geschichte ging weiter. Das ist für mich die eigentliche Tiefe dieser Botschaft, jenseits allen Leins. Er steigt in die tiefsten Tiefen hinab, die nicht tiefer gedacht werden können. Und bei dir haben wir zwei Protagonisten, die ja beide ihre Verantwortung auch zu tragen haben. Die sind ja nicht unschuldig in diese Situation gekommen, die das Schicksal Jesu zumindest bis zu diesem Punkt teilen. Und weil wir ja wissen ja im Prinzip, wie die Geschichte weitergeht, besteht natürlich die berechtigte Hoffnung, dass sie auch das zukünftige Schicksal Jesu teilen werden, dass sie also aus dieser Tiefe herausgeholt werden. Ne?
Und das ist jetzt die wunderbar offene Frage, die sozusagen als Teaser schon funktioniert, weil ich kann jetzt schon ankündigen, bei der letzten Folge der Staffel, das ist leider schon die nächste Folge, taucht zumindest Petrus wieder auf. Ob Judas wieder auftaucht, man weiß es nicht. Aber genau die Frage stelle ich mir dann auch. Welche Relevanz hat denn die Auferstehung für Petrus, für Judas und natürlich für meine mysteriöse Frau, die dann klar sagen muss, wer sie ist?
Da bin ich doch mal gespannt. Und Tommy Cross auch. Tommy Cross möchte sie ja gerne kennenlernen. Ich glaube,
das wird eine große Liebesgeschichte zwischen Tommy Cross und der Frau am Ende. Aber es bleibt spannend, weil wir sind wirklich im Kern unseres Glaubens. Kreuzestod und in der nächsten Folge Auferstehung. Bevor wir da aber voranschreiten, jetzt noch sozusagen als Abschiedsgruß für die Folge wieder ein Gedicht. Und ich bin ganz dankbar, wir haben Simeon von Kyrene nur ganz kurz angesprochen, aber ich habe ein Gedicht gefunden, das sich gerade eben mit Simeon von Kyrene beschäftigt. Das Gedicht stammt von Christine Buster und passt sehr schön, wie ich dann herausgefunden habe, als ich das gefunden habe, das Gedicht eben zu meiner Erzählung. Und ihr werdet gleich verstehen, warum. Das Gedicht heißt Späte Aufzeichnung über Simeon von Kyrene. Zum andern Mal hat er sich bekannt, als sie schaudernd den Baum umstanden, an dem sich Judas selbst gerichtet. Keiner wollte den Strick abschneiden. Simeon löste sein Winzermesser vom Gürtel und einer der Jünger schrie, berühr ihn nicht, er ist der Verräter. Simeon lud sich den Toten auf und trat aus dem Schatten. Wo bist du gewesen, als sie Jesus nach Golgotha schleppten? Ich habe ihm sein Kreuz nachgetragen. Ich trage ihm auch den Judas nach, sagte er, und sie wichen verstört. Keiner wagte, ihm nachzufolgen.
Ein nachtragendes Gedicht. Sehr schön. Erinnert mich auch an, was ist das, dieses Kapitel in Weselei, wo Jesus ja den Judas trägt. Da gibt es ja ein berühmtes Kapitel. Ich weiß nicht, ob du das kennt, da trägt Jesus ja den Judas. Also, wenn ihr Rückmeldungen zu unseren Geschichten habt oder selber Geschichten weitererzählen wollt, könnt ihr das natürlich weiterhin tun. Unter info@die-schrifterzähler.de, Schrifterzähler mit AE, info@die-schrifterzähler.de könnt ihr uns gerne eine Mail schicken. Unter www.die-schrifterzähler.de könnt ihr alle Episoden, die wir bisher veröffentlicht haben, noch einmal anhören und natürlich die Querverweise in unseren Erzählungen zur aktuellen Staffel vielleicht auch noch mal reinhören. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.